Die Verse für die Predigt, die stehen im Hebräerbrief, Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Herr Christus, bitte segne dieses dein Wort an unseren Herzen, lass es uns verstehen, stärke unseren Glauben dadurch. Amen. Gestern Abend war ein wichtiges Datum für Leute, die Fußball gerne mögen. Ein wichtiges Spiel. Erster gegen Zweiter oder damals noch Zweiter gegen Erster. Bayern gegen Dortmund. Das ist für jeden Fußballfan etwas, was man gerne guckt, wenn man ein Fußballfan ist. Und dann natürlich mitfiebert, wie es dann da ausgeht. Je nachdem, für wen man dann hält, freut man sich hinterher oder ist etwas geknickt. Man schaut seinen Vorbildern beim Kicken zu. Oder man ist eher der, der gerne Musik hört, auch gerne live hört und Bands hat oder Sänger hat, die man toll findet. Dann geht man zum Konzert und singt mit und jubelt mit und freut sich, dass das Vorbild da vorne auf der Bühne steht und man eine tolle Zeit erlebt. Und wenn das gerade nicht geht mit im Konzert, dann guckt man sich YouTube-Videos an und hört es auf Spotify und schnappt sich vielleicht sogar die Gitarre oder das Klavier und versucht es nachzuspielen und den nachzueifern, was die Vorbilder da machen. Genauso wie man dann auf dem Bolzplatz oder vor der Garage ausprobiert, die Tricks, die man von seinen Vorbildern kennt, dann nachzumachen. Man ist Fan. Man ist Fan von etwas, beziehungsweise man ist Fan von jemandem. Was heißt das eigentlich, Fan? Das ist eine Abkürzung für Fanatic. Also jemand, der ein fanatischer Anhänger ist, ein Schwärmer, der sich ganz und gar seinem Vorbild verschrieben hat. Das ist eigentlich die Bedeutung von dem Wort Fan. Man findet jemanden total gut und will dem nacheifern. Bist du ein Fan? Und wenn ja, wessen Fan? Manche wissen jetzt genau, was sie oder wen sie da nennen. Im Fußball, oder Musik oder anderem Sport oder wo auch immer. Mancher schüttelt vielleicht den Kopf und sagt, nein, Fan von irgendeinem Menschen. Nein, das bin ich nicht. Aber dann schau dir mal an, was diese Predigtverse hier schreiben. Sie rufen uns jetzt nicht dazu auf, ins Stadion und in die Konzerthalle zu gehen. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber sie ermuntern uns, aufzuschauen zu jemandem und seinem Vorbild nachzueifern. Auch wenn es vielleicht mal schwer wird. Lassen wir uns heute gemeinsam zeigen, was es heißt, ein Fan von Jesus Christus zu sein. Was es heißt, als sein Anhänger zu leben. Der Hebräerbrief ruft uns auf, seid tüchtige Anhänger von eurem Herrn. Erstens, legt ab, was euch beschwert. Und zweitens, schaut auf zu Jesus. Da war eine riesen Menschenmenge und laut jubelnd sind die durch die Straßen gezogen. Sie haben ihrem Idol zugejubelt und andere mit in den Bann gezogen mit ihrer Begeisterung. Die Rede ist nicht von Fans von der Fußballmannschaft, die eine Meisterschaft feiern oder einen Pokal gewonnen haben. Die Rede ist von Jesus und seinen Anhängern. Wir haben das vorhin gehört im Evangelium. Als Jesus nach Jerusalem gekommen ist, da war eine Riesenmenge und die haben gejubelt und gerufen, sozusagen Fanchöre gerufen. Jesus wird begeistert empfangen, begeisterte Menge. Aber nicht alle, die da gejubelt haben, die waren echte Anhänger. Sie waren nur dann bei Jesus zu finden, als er auf dem Höhepunkt seines Ansehens stand. Weil alle gejubelt haben, haben sie auch mitgejubelt. Es hat aber nicht lang gedauert und dann ist der Jubel wieder verstummt. Und dann, als es darauf angekommen wäre, dass sie ihren Mund aufmachen für Jesus, da sind sie von ihm weggelaufen. Nämlich ein paar Tage später nur, als er verhaftet wurde, verhört wurde, verurteilt wurde, gekreuzigt wurde. Nur ganz wenige standen treu bei Jesus bis zum Schluss. Nur wenige, sehr wenige standen da beim Kreuz oder in der Nähe des Kreuzes an Karfreitag und haben sich zu ihm bekannt. So ist es bis heute mit den Anhängern, die Jesus hat. Solange es schön ist, Christ zu sein, solange es kein Opfer erfordert, solange es leicht ist, ein Fan zu sein, da ist es gut. Aber wenn es dann mal mit der Ruhe vorbei ist, sobald es heißt, auch da ein Bekenntnis des Glaubens abzulegen, wo es vielleicht Widerspruch oder Ärger geben kann, da ist es dann vielleicht schnell vorbei mit dem lauten Jubel. Da, wo Nachfolge Jesu vielleicht auch eine Änderung im eigenen Leben heißt, da gehen einige vielleicht lieber eher auf Abstand. Das ist mit dem Nachfolgen nicht weit her. Das ist wie mit den Fans im Sport auch. Wenn es super läuft, dann ist das Stadion voll und dann gucken Leute mit beim Public Viewing, die Fußball überhaupt nicht interessieren, aber es läuft und ist super und man ist dabei. Und wenn es dann Niederlagen gibt und wenn es dann gegen den Abstieg geht und so, da ist das Stadion dann leerer. Da sind dann nur noch die wirklichen Fans da. Und wir wollen gar nicht auf andere schauen, sondern uns selbst fragen, jeder sich selbst, wie ist es denn mit der eigenen Anhängerschaft zu Jesus? Sind wir solche Fans, die sich eher aufs Zuschauen beschränken oder solche, die aktiv versuchen, ihrem Herrn nachzufolgen? Jesus möchte, dass wir sozusagen nicht nur Schönwetter-Christen sind, sondern dass wir auch ihm dann nachfolgen, wenn Wolken aufziehen, wenn es steinig wird, wenn es anstrengend ist. Und dazu, um uns dazu Kraft zu geben und uns zu motivieren, dazu sind diese Worte des Hebräerbriefs an uns gerichtet. Dieser Brief, das ist sozusagen so eine Art Motivationsschreiben an Christen, denen es schwerfällt, sich aufzuraffen, um wirklich in der lebendigen Nachfolge im Glauben zu leben. Der Brief will uns ermuntern, nicht müde zu werden, nicht matt zu werden auf unserem Glaubensweg. In dem Kapitel vorher sind deswegen auch lauter menschliche Vorbilder, vor allem aus dem Alten Testament, aufgeführt. Leute, die auch geglaubt haben, die auch ihre Schwierigkeiten hatten und die auch ihre Fehler und Probleme hatten, aber die sozusagen dran geblieben sind, die geglaubt haben. Das sind die, ist diese Wolke von Zeugen, von denen hier in dem ersten Vers gesprochen wird. Ja? Schau, dass so viele Leute auch, die genauso normale Leute waren wie ihr und ihre Problemchen hatten, aber die an Gott dran geblieben sind. So will uns der Brief also ermuntern, auf unserem Glaubensweg nicht müde zu werden. Was bedeutet es, wenn diesen Glaubensweg geht, zum Beispiel, dass man das ablegt, was einem beschwert? Das, was einem schwer ist, ablegen. Im Sport ist es ganz normal. Da wird keiner mit einem riesen Anorak aufs Spielfeld laufen. Ja? Das ist sehr unpraktisch, viel zu viel Gewicht ablegen. Ja? Was für einen Sportler gilt, das gilt auch für einen Christen. Natürlich geht es beim Laufen nicht um einen Sprint, nicht um Geschwindigkeit, sondern um Ausdauer. Das ist eher Marathonlaufen. Aber schaut euch mal die Marathonläufer an, hier in Würzburg. Die nehmen nichts Unnötiges mit sich. Weder Kleidung, noch Rucksack, noch zu viele Kilos auf den Rippen. Die legen ab, was sie beschwert. Und genauso auch im Christenleben. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns ständig umstrickt. Was heißt das konkret? Was sollen wir da ablegen? Das, ja, ganz explizit auch die Sünde gemeint, aber da ist auch alles irdische Sorgen gemeint, das, was uns beschwert, etwas eine Beschwernis ist, eine Last ist. Nun können wir aber Sünden und Sorgen nicht einfach so ablegen, wie ein Sportler seine Alltagskleidung ablegt, sondern das sind ja Dinge, die unser Herz betreffen. Und was liegt nicht alles an Sorgen und Gedanken auf unserem Herzen? Um was sorgen wir uns alles? Sind so viele Dinge, die unsere Kraft in Anspruch nehmen. Und unsere Blicke auf sich ziehen. Und die lähmen manchmal. Ob das heute die ganz großen Zusammenhänge sind, dass man Angst hat vor Krieg, Angst davor, dass das Geld gar nichts mehr wert ist, Angst vor Krankheit oder im Kleinen auch Angst, wie geht es mit mir weiter? Angst, wo bleibe ich ab? Sorgen über den Zustand der Gesellschaft. Und diese ganzen Fragen und Sorgen, da kann es schnell geschehen, dass man eben nicht mehr läuft, dass man gar nicht mehr vorwärts geht, sondern dass man stehen bleibt, völlig außer Atem ist. Dass man resigniert, die Arme sinken lässt. Und da kommt Gott mit dem Hebräerbrief und sagt: Leg ab, was dich beschwert. Leg diese Sorgen ab. Das ist nicht so ganz einfach. Und nicht Herz aufmachen, Rucksack abschnallen, zack, weg, so fertig. Aber wir können tatsächlich unsere Sorgen ablegen bei Gott. Petrus schreibt es sogar auch in einem Sportbild sozusagen, im Sportvergleich: Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Schmeißt deine Sorgen Gott hin im Gebet. Er sorgt für euch. Und das ist eine sozusagen tägliche Übung. Seine Sorgen ablegen, zu Gott legen, weil man weiß, da sind sie am besten aufgehoben. Er kümmert sich. Jesus sagt ja: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn es heißt, ein tüchtiger Fan, tüchtiger Anhänger von Jesus zu sein, dann geht es also nicht darum, dass wir jetzt vieles tun müssen, sondern es geht darum, dass wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung ganz auf den Herrn setzen. In Zeiten der Not, in Zeiten der Sorgen, in Zeiten von Stress, da möchte er unser Vertrauen. Dann gilt es, den Worten des Herrn wirklich zu folgen. Und dann dürfen wir ungefähr so beten: Herr, du hast mir gesagt, dass ich meine Sorgen bei dir abladen kann. Ich will es tun auf dein Wort hin. Herr, du hast mich zu dir gerufen, damit du mich stärken und trösten kannst. Hier bin ich, Herr. Bitte, tu das, was du versprichst. Stärke mich, tröste mich. Das darf unser Gebet sein, immer wieder. Und er wird dieses Gebet erhören. Das verspricht er, das verheißt er und das hat er schon immer wieder wahr gemacht. Das kann jeder bezeugen. Was nun für die Last der Sorgen gilt, das gilt ebenso für die Sünde, die uns ständig umstrickt, so heißt es hier. Also Sünde ist sowas wie so ein zu langer Schnürsenkel, wenn der Schuh aufgegangen ist. Ja? Wenn du nicht aufpasst, dann fällst du da drüber, fällst du auf die Nase. Ja? Leg die Sünde ab, die uns ständig umstrickt. Wir kommen schwer los von Sünde. Wir haben vorhin auch bekannt zusammen ja, zu Gott gebetet, Herr, vergib mir, weil wir sie völlig nicht ablegen können. Das steckt in uns drin. Aber wir können lernen und uns darum bemühen, dass wir so Lieblingssünden, die wir tun, lernen sein zu lassen, abzulegen. Es geht da nicht darum, dass wir uns was verdienen bei Gott. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Das hat alles Christus gemacht. Aber es geht darum, dass wir uns nicht verheddern hier in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Und dass der Heilige Geist uns doch die Kraft gibt, gegen die Sünde anzukämpfen. Der Heilige Geist ist stärker als der Teufel. Der Teufel ist schon besiegt. Und trotzdem tut er so, als wäre der tollste Autoverkäufer der Welt. Da will uns alles Mögliche schmackhaft machen, was das so toll ist. Worauf wir immer wieder drauf reinfallen. Dass wir unserer Lust, unseren Begierden, unseren momentanen Befindlichkeiten folgen. Obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist. Aber diese Fußfesseln, diese Stricke, dürfen wir ablegen. Aber so wie bei den Lasten, es ist noch mehr bei den Sünden. Wohin? Wohin legen? Wie ablegen? Wer nimmt sie uns ab? Und da kommen wir zu dem zweiten wichtigen Punkt, der zentrale Punkt in diesem Abschnitt. Schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ein echter Fan, der schaut auf sein Vorbild. Der schaut es auf das, was er auf dem Platz, auf dem Spielfeld oder in der Konzerthalle tut. Aber der interessiert sich auch für alles andere, was dieses Vorbild betrifft. Und so dürfen wir auch aufsehen zu Jesus. Unser Blick soll ganz auf ihn ausgerichtet sein. Und das sehen wir immer wieder, dass Jesus der ist, der für uns alles getan hat, der unsere Sünde auf sich genommen hat. Du merkst gerade, dass es eine Last ist, etwas auf deinem Gewissen liegt und du merkst, dass deine Sünde dich echt umstrickt hat und du wieder hingefallen bist. Schau auf Jesus. Und da siehst du, der hat sie dir schon abgenommen. Der hat sie sich selbst auf den Rücken gelegt. Der hat deine Schuld getragen. Im wörtlichen Sinne getragen. Hat mit seinem Leben bezahlt dafür, damit du nicht bestraft wirst. Damit du nicht den gerechten Zorn von Gott Vater erleben musst. Schau auf Jesus und du siehst, wie du deine Sünde los wirst. Er hat sie schon getragen. Glaub ihm und du bist deine Sünde los. Und lass uns das wirklich im Blick haben. Jetzt diese nächste Woche, Karwoche. Am Freitag ist Karfreitag. Da findet das, was Jesus auf Erden hier getan hat, seinen Höhepunkt. Und am Ostersonntag das leere Grab, Auferstehung. Ist uns das noch bewusst, dass Sünde sowas absolut Schlechtes ist? Und zwar nicht, weil es Gott gefallen würde, uns eins reinzuwürgen, sondern weil Sünde das ist, was unseren Lebenszweck kaputt macht. Sünde das ist, was uns von unserem Schöpfer trennt. Sünde das ist, was nicht zum Herz, zum Wesen von Gott passt. Und das ist eine Krankheit, die ist 100% tödlich. 100% tödlich. Da kann keiner entrinnen. Es gibt nur einen Arzt, einen Seelenarzt, der dich von dieser Plage erlösen kann. Das ist Jesus Christus. Das wurde vorhin schon der Prophet Jesaja erwähnt, der manchmal schwer zu verstehen ist, wenn man sozusagen keine Story drumherum hat, sondern nur die Sprüche und Predigten von ihm. Aber Jesaja war beschenkt von Gott, indem er voraussehen durfte, was der Messias für uns alles auf sich nehmen wird. Bei Jesaja lesen wir nämlich diese Verse: Für wahr, er, der Messias, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn wir also die Sünde ablegen wollen, die uns umstrickt, dann auf Jesus schauen. Weg damit. Er hat sie schon getragen. Das heißt Glaubensleben, tägliche Buße, nicht als Bußübung, sondern täglich zu Gott kommen, sagen, danke, dass du mir vergibst. Das gibt mir Kraft zum Leben. Schenk es mir, dass ich Versuchungen widerstehen kann. Schenk es mir, dass ich ein offenes Herz und offene Augen für meinen Mitmenschen habe. Schenk es mir, dass ich dir gerne nachfolge. Und das hilft mir immer wieder, ja, auch die Beschwernisse, die das Glaubensleben mit sich bringt, zu ertragen. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, das schreibe ich euch, dass ihr auf Jesus schaut, damit ihr nicht matt werdet. Aber in diesem Kampf, der euch bestimmt ist, der dazugehört in diesem Leben hier, dass ihr da Geduld habt und Kraft findet. Wir haben die Hoffnung aufs ewige Leben, auf eine Zukunft bei Gott, eine herrliche Aussicht. Kein Schmerz mehr, kein Tod, kein Leid, keine Tränen. Das ist das, auf das, was wir zulaufen. Was für eine Kraftquelle, die Beschwernisse des Lebens hier zu überwinden. Im Psalm 27 heißt es im ersten Vers: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Lassen wir uns also ermuntern durch diese Verse, treu und unbeirrt unseren Weg als Fan von Jesus Christus zu gehen, als seinen Nachfolger. Denn so wie wir auf ihn blicken, immer wieder auf Jesus Christus, so dürfen wir gewiss sein, Gott schaut auch auf uns. Er hilft uns, er steht uns bei, er stützt uns. Er weist uns zurecht, wenn wir uns verirrt haben, er hilft uns auf, wenn wir zu Fall gekommen ist. Er liebt uns so sehr, dass er nicht nur den Glauben angefangen hat in uns, sondern ihn auch vollendet in uns und uns zu sich nach Hause ans Ziel bringt. Amen.